Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Ewiger Gott, triff uns mit deinem Wort, rüttel uns auf und schenke uns die Hoffnung, die aus dir lebt. Amen. Liebe Gemeinde, ach ja, seid barmherzig. Euer Vater ist es auch. Verdammt nicht, sondern vergebt. Macht euch klar, mit welchem Maß ihr gemessen werdet. Das ist nämlich das Maß, mit dem ihr auch messt. Und da klaffen Anspruch und Wirklichkeit immer sehr weit auseinander. Und klar, am Ende geht es nicht gut mit euch und kann es auch nicht gut gehen. Denn schließlich denkt ihr ja alle, dass ihr besonders clever und besonders heilig seid und aller Welt sagen und weisen können, wie es denn so wirklich geht. Mit dem Leben, mit dem Glauben, wie sich die Welt zu ordnen hat. Halt, wie es richtig läuft. Das Problem ist nur, und wir haben es im Evangelium gehört, das Problem ist nur, das könnt ihr nicht. Nee, vielmehr, so sagt das Evangelium, seid ihr blind, total blind. Was aber noch viel schlimmer ist, ihr seid wie der Blinde, dem dann andere Blinde folgen. Und darüber erklärt ihr nichts, darüber sagt ihr nichts. Ihr sagt den Blinden nicht, hey, ich bin auch blind, ich kann dich gar nicht führen. Nö, ihr nutzt ihre Schwäche aus, zu euren Zwecken. Ach so, und ihr seid auch noch diejenigen, die sich mit Hingabe über andere Menschen empören, weil diese, was für ein Wunder, einen super fetten Splitter im Auge haben und überhaupt nicht erkennen, was eigentlich Sache ist. Und ihr weist sie genüsslich auf diesen Splitter hin, aber das ist sehr armselig. Das ist sehr armselig, denn angesichts des Balkens, der in eurem Auge steckt, ist das irgendwie unausgewuchtet. Und irgendwo tief in ihrem Herzen wisst ihr auch, dass es so ist, dass dieser Balken da ist. Und das ist armselig. Liebe Gemeinde, was wir vorhin im Evangelium gehört haben, ist in dieser Diktion wenig Evangelium, wenn Evangelium Trost und frohe Botschaft ist und das Herz tatsächlich trösten soll und in das Leben voller Trost im Hier und Heute, ins Hier und Heute hineinsprechen soll. Das, was wir gehört haben, ist nicht toll, sondern es ist kritisch und es ist entlarvend. Und genau darin ist es hart und fast schon brutal, aber allemal so deutlich und klar, dass es daran nichts zu deuteln gibt. Und es ist auch wahr. Ihr kriegt es nicht hin, das ist die Ansage. Auch wenn ihr euch noch so wichtig nehmt, euch noch so toll findet, euch noch so stark findet, ihr kriegt es nicht hin. Natürlich, solche Ansagen sind richtig und wichtig. Aber ich glaube, es gibt Zeiten, in denen solche Ansagen mehr wehtun als in anderen Zeiten. Und es scheint mir, dass wir heute in einer Zeit sind, in der solche Ansagen sehr wehtun. Denn heute, so scheint es, in dieser Zeit kriegen wir es wirklich nicht hin. Wir kriegen es wirklich nicht hin mit uns, mit unserer Welt, mit unserem Leben, mit dem, wofür wir einmal angetreten sind. Und so bleiben zwei Dinge. Es bleibt einmal die Hoffnung auf die eigene Großartigkeit, ich schaffe das schon, oder es bleibt die Wut. Die Wut über die Welt, die Wut über uns selbst, die Wut über die anderen. Splitter und Balken, sie haben in solchen Zeiten Hochkonjunktur und sie werden eben nicht von denen gesehen, die sie eigentlich sehen sollten und sie sind allesamt ein Ausdruck dieser Wut. Doch heute wäre die Sprache für diese Wut oder für das, was auch im Evangelium, was wir dort gehört haben, wäre vermutlich eine andere. Heute würden wir aus Wut Websites und Kommentarspalten mit knappen Sätzen und vielen Ausrufungszeichen fluten. Heute würden wir unsere Wut rappen oder slammen und sie damit ganz verdichtet in Sprache bringen, denn die Welt mit ihren Dramen und mit unserer Unfähigkeit, diese Dramen zu lösen, ist ja selbst so dicht, dass sich eben eine langsame und eine bedachte Sprache irgendwie fast schon verbietet. Langsam und bedacht ist irgendwie out, denn angesichts der Krisen, die offenbar keine Sprache und keine Zeit mehr haben, muss es dichter sein und muss es schneller sein. Die Sprache von heute, die klar und entlarvend eine Ansage macht, wäre also anders, aber die Not wäre dieselbe. Und die ganze Not taucht dann in diesem verdichteten Text auf, drängt sich geradezu hinein. Und mehr noch, ein solcher Text kann, und das finde ich ist eine große Erkenntnis, in der heutigen Zeit nicht mehr von der Kanzel gesprochen werden. Er taugt nicht zur wohlfeilen Kanzelrede, er wäre vielleicht mehr ein Slam, ein Predigtslam, eine dahingeworfene Not, eine dahingeworfene Not und ein Schrei zu Gott. Und er hätte eine andere Sprache, vielleicht eine Sprache wie diese. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, ihr Leute, ihr Kriegstreiber, ihr Empörten. Jetzt reicht's, die ihr in der Masse pöbelt, Nazis wählt und mit verwirrten, verrückten, lebens- und demokratiefeindlichen Gestalten altes, braunes, dunkles, finsteres Gedankengut verwalten wollt und nicht versteht, dass es hier und heute schon längst ums Ganze geht. Es geht ums Ganze, denn unsere Welt, sie ächzt und stöhnt, während ihr dem Krieg, dem Geld, den Machtspielchen frönt, während ihr den rechten Arm nach oben reißt und mit Hingabe auf Frieden, Miteinander und Freundschaft meist mit Hass und Hetze reagiert und euch als Opfer fingiert, während die Freiheit verliert, der sich euch entgegenstellt und mit Tränen im Herzen sich hält an die Hoffnung für diese Welt. Jetzt reicht's, stöhnt eben diese Welt, die schon zu lange aushält und dabei verfällt, weil wir so beschäftigt sind mit Balken und Splittern und so sehr Mühen zu verbittern und alles herzuschenken, was uns je heilig war, an Freundschaft, an Liebe und klar auch an Gott, den wir ja nicht brauchen, denn wir sind selber groß, können selbst entscheiden und das ganz famos, so famos, dass unsere Welt zugrunde geht und wir nicht raffen, wir haben keinen zweiten Planet. Doch egal, alle Blinden voran, hinein in die Grube und dann können wir am Ende sagen, dass wir immer das Beste wollten. Aber nein, die anderen, sie grollten wegen unserer Genialität und jetzt ist es leider zu spät. Splitter und Balken, sie haben gewonnen, Jünger und Meister haben begonnen, die Plätze zu tauschen zum Unglück der Welt, denn diese ist nun ganz allein. Seid barmherzig. Dieser Ruf steht im Raum, der neue Meister hört diesen kaum. Und doch ist sie da, irgendwo da hinten hat sich die Hoffnung eingegraben und hofft, dass wir Menschen es wieder wagen, uns nach ihr auszustrecken und sie in die Hand zu nehmen und auf neuen Boden zu gehen. Neuer Boden? Wo bist du, Gott, in dieser Zeit? Was hast du uns zu sagen in diesen Tagen zu unseren Fragen? Was, Gott, sprich, wir hören, selbst wenn die Worte stören, die von dir kommen. Doch die Not ist groß und deshalb sind wir offen. Was also, Gott, was können wir jetzt, hier und heute noch hoffen? Was können wir hier und heute noch hoffen? Die Frage ist gut und sie ist ein Anfang. Sie ist ein Anfang, denn sie findet sich nicht damit ab, was sie in der Welt vorfindet. Und sie findet sich auch nicht mit uns Menschen ab, sondern schaut weit über uns hinaus. Das ist nicht naiv, sondern das ist lebensnotwendig. Was aber können wir hier und heute noch hoffen? In biblischer Sprache heißt diese Frage, was ist eine lebendige Hoffnung? Und diese Frage ist schon von ganz vielen Generationen durchbuchstabiert und gestammelt, geseufzt und geschwiegen worden. Und so wie das Evangelium von heute eine entlarvende Zeitansage gemacht hat, so findet der Predigttext von heute eine erste Antwort, indem er deutlich, aber nicht naiv, die Hoffnung in den Mittelpunkt rückt, und dies mitten in einer Welt, die außer Rand und Band ist. Und deshalb spart auch dieser Text nicht mit Ansagen, ähnlich wie im Evangelium, aber er spart auch nicht mit Hoffnung. Hören wir also auf den ersten Petrusbrief im 3. Kapitel. Das ist ein Brief, der nicht an eine spezielle Gemeinde geht, sondern sich an alle wendet, denen in den Krisen der Zeit die Hoffnung durch die Finger rinnt. Im 1. Petrusbrief heißt es, weniger als Predigtslam, sondern als Bibeltext. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen, und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könntet, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Da ist er zwar wieder, der Tugendkatalog, der in der Zeit der Krise so doppelt nervt, weil er noch unerreichbarer erscheint. Mitleidig, geschwisterlich, barmherzig und demütig sein, man weiß kaum, wo man anfangen soll und was das austrägt. Doch der Text und dieser Spur müssen wir noch folgen. Der Text setzt noch einen drauf. Ebenso klar wie diese Forderung ist die Ansage, das Böse ist in der Welt. Unzweideutig ist diese Ansage. Das Böse ist in der Welt und es begegnet euch an zahlreichen Orten. Es fordert eure Aufmerksamkeit und es fordert von euch, damit umzugehen. Was aber ist dieses Böse? Da bleibt der Text unklar, aber wir können davon ausgehen, dass es etwas ist, das sich selbst und nicht dem Leben dient und das darauf zielt, jegliche Hoffnung zu erwürgen. Dieses Böse ist in der Welt nicht als formlose Masse, sondern ganz konkret, so heißt es im Petrusbrief. Und dann wird er noch deutlicher und sagt, und ihr Menschen, ihr ernährt das Böse. Ihr nährt es, wenn ihr Beschimpfungen und Empörung mit Beschimpfungen und Empörung beantwortet und euch so dazu hinreißen lasst, die Sprache des Bösen zu sprechen und so diesem in eurem Herzen Raum zu geben. Ihr nährt das Böse, indem ihr es anstarrt, es faszinierend findet und euch davon locken lasst. Und mehr noch, die Welt ist gar nicht geteilt in Gut und Böse, sondern beide sind immer da. Umso wichtiger ist es also, sich zu entscheiden, immer wieder neu zu entscheiden, welche dieser Stimmen denn genährt wird, welche Stimme übernommen wird, welchem Gedanken Raum gegeben wird. Bisweilen ist es ein harter Akt der Entscheidung, immer aber ist es ein notwendiger Akt und immer auch ist es lebensdienlich. Was aber, Gott, können wir hier und heute noch hoffen? Diese Frage bleibt und wird durch den Blick auf das Böse nicht gelöst, sondern verstärkt. Was können wir hier und heute noch hoffen? Es überrascht, dass es dann im Petrusbrief viel Grund zum Hoffen gibt. Nicht nur, dass er schon zu Beginn dieses Briefes dem Unbill der Welt die große Freude und der Seelenseligkeit entgegensetzt, und deswegen dazu auffordert, sich nochmal aufzuraffen und den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Nein, auch in unserer Passage rückt die Hoffnung nach vorne, wenn sie auch nicht so dominant und pompös daherkommt wie das Böse. Aber das muss sie ja auch nicht. Im Gegenteil, in ihrem vorsichtigen Auftritt steckt die ganze Kraft ihrer Nachhaltigkeit. Hoffnung. Ihr Fundament sind drei Zusagen Gottes, die der Petrusbrief entfaltet. Und die erste Zusage ist diese. Mitten in der Welt, mitten in ihren Krisen und mitten im Bösen seid ihr gesegnet. Das ist die erste Ansage, die der Petrusbrief macht. Mitten in den Krisen und im Bösen seid ihr gesegnet. Und mehr noch, den Segen habt ihr ererbt. Er gehört also unwiderruflich zu euch. Das ist ein Fundament, auf dem ihr unterwegs seid. Auf diese gute Rede Gottes von euch könnt und dürft ihr euch allezeit stellen und daraus leben. Segen habt ihr ererbt. Trotz allem und in allem gibt es einen, der es gut mit euch meint. Und das ist ein ganz wichtiger Grund zur Hoffnung. Und die zweite Zusage lautet, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Er sieht dich und dein Bemühen, in den Stürmen des Lebens zu bestehen und dem Bösen nicht die Oberhand zu geben und immer wieder neu das Gute zu wollen und deshalb neu zu beginnen, auch wenn du zuvor mit Schimpf und Lüge das Böse genährt hast. Gott sieht dich in deinen Versuchen, geschwisterlich und barmherzig zu sein und auch in deinen Nöten, wenn die Tage nicht gut sind. Gott sieht dich und das ist das Fundament unseres Lebens. Und das ist das Fundament unserer Hoffnung. Er guckt hin und anders als wir Menschen weiß er zu unterscheiden. Und anders als wir Menschen weicht er auch unserem Ringen, unserem Fehlern und unserem Scheitern nicht aus. Gott sieht dich und er lässt nicht von dir. Segen ist dauerhaft, bleibend und der Motor für jeden Neuanfang. Und die dritte Zusage: Niemand verlangt von dir die Weltrettung oder Glaubenskunststücke, wie Walter Hümmer gesagt hat. Niemand verlangt das von dir. Es reicht, so sagt es der Petrusbrief, es reicht, dass du dem Guten nacheiferst. Das ist das Schlüsselwort, nacheifern. Es reicht, dass du nacheiferst und es ist in Ordnung, dass du dabei nicht die heilige Ausgabe von dir selbst bist. Es reicht, dass du dem Frieden nachjagst. Und es ist in Ordnung, dass du auf diesem Weg immer wieder auch Quelle des Unfriedens bist. Es reicht, dass du dich mühst, mit beiden Beinen auf dem Fundament der Hoffnung und des Segens zu stehen. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass dich das Drohen und Toben der Welt und des Bösen dabei erschrecken. Es reicht so viel. Und allemal reicht es, wenn du die Tür zur Hoffnung nicht zuschlägst, sondern der Hoffnung erlaubst oder, wenn das nicht mehr geht, anderen Menschen erlaubst, für dich zu hoffen. Und es reicht, wenn du in allem, was dich schüttelt und ärgert und verletzt, Gott weiterhin erlaubst, auf dich zu schauen und, wo erforderlich, dich zu retten. Es reicht, dass du nacheiferst. Das reicht. Gott segnet, Gott sieht. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und es ist der Grund aller Hoffnung, weil Gott sich nicht vom Gegenwärtigen, vom Bösen, von den Krisen ersticken lässt, sondern der bleibt, der er ist, der ganz andere, der gegen alle menschliche Sicht und alles menschliche Wollen dafür sorgt, dass die Hoffnung erhalten bleibt und lebt, wie es im Petrusbrief heißt. Es ist ja noch nicht mal unser Verdienst. Und plötzlich, letzte Kurve, plötzlich steht da am Ende ein so ganz anderer Auftrag an uns Menschen, so anders, als wir vielleicht bisher gedacht haben. Der Auftrag lautet nicht, befreit die Welt vom Bösen in all seinen Formen, sondern der Auftrag lautet, heiligt Christus in eurem Herzen. Heiligt Christus in eurem Herzen und damit die Zusage für euer Leben, dass Gott segnet und dass Gott sieht. Heiligt Christus in eurem Herzen und damit den Glauben daran, dass nicht das Böse, sondern das Licht von Ostern das letzte Wort in der Welt hat. Heiligt Christus in eurem Herzen und damit die Hoffnung auf den, den ihr nicht seht, aber der doch die stille Kraft hat, die Welt zu überwinden. Heiligt Christus in eurem Herzen und erzählt von der Hoffnung, die euch geschenkt ist und die ohne euer Zutun in euch lebt, weil Gott segnet und weil Gott sieht. Was aber Gott sieht, können wir hier und heute noch hoffen? Mit dieser Frage haben wir angefangen und nun sehen wir, der Petrusbrief bietet eine freundliche Antwort und einen weiten Horizont ohne die Mühen der Ebene, die Ängste, die Wut und das Böse zu verschweigen. In der Sprache von heute mag es anders klingen, aber die Hoffnungsbotschaft bleibt. In der Sprache von heute klingt es vielleicht so. Was machst du da, Gott, mitten in Chaos und Krieg? Was machst du da, während das Böse den Sieg davonträgt und wild und blutig feiert und gleich das nächste Drama anleiert? Denn die Welt muss doch vernichtet werden und jetzt ist ihre Zeit zu sterben. Was machst du da, Gott? Du bist doch mit Kämpfen dran. Stattdessen zeigst du aufs Kreuz und schaust mich nur an und sagst, Es ist vollbracht. Siehst du nicht, wie die Nacht sich fürchtet vor dem leeren Grab, in dem das Leben nie für immer starb, sondern durchgeht in die Ewigkeit und die, ja, die steht auch für dich bereit? Wie machst du das, Gott, dass plötzlich Hoffnung keimt, auch wenn's in der Welt weiter so scheint, als wenn das Böse regiert, das Leben verliert, der Mensch sich blamiert? Wie machst du das, Gott, dass ein Ostern reicht und plötzlich verschreckt die Dunkelheit weicht, die sonst doch so alles verschlingt, aber nun plötzlich merkt, wie ihr Tod sie durchdringt? Da ist er, der Boden der Hoffnung, er wurzelt in dir und ohne ihn wären wir schon längst nicht mehr hier. Nun aber ist klar, wie der Weg sich entfaltet und dass es dein Segen ist, der ihn gestaltet. Alles klar, Gott, das ist der Deal. Von der Hoffnung erzählen, so klar und so viel, wie ich eben kann. Denn ebenso klar ist, ich bin jetzt dran. Und nicht nur ich, sondern wir alle sind herausgerufen aus der Falle, die uns die Angst immer stellt, indem sie erzählt, dass die Hoffnung nicht trägt, aber hey, Christus lebt. So siehst du uns an, dein Herz voller Segen, und schürst in uns Hoffnung, so voll krass verwegen, auf dich deine Liebe und auf deinen Namen. Und darauf, mein Gott, ein dick fettes Amen. Amen.